Ja, schönen guten Morgen. Auch diejenigen, die ich schon gegrüßt habe oder noch nicht gegrüßt habe, seid herzlich willkommen. Ich habe zwei Lieder mitgebracht. Ist immer gut, wenn man einen Schatz hat, wenn man aus dem alten Schatz und aus dem neuen Schatz holen kann. Und diese Lieder sind aus dem alten Schatz. Ja, ich weiß genau, dass er mich erlöst hat. Jesus starb für mich so allein. Ja, ich weiß bestimmt, dass er es für mich tat. Durch sein Wort weiß ich es. Ich bin sein. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nachbarn genau, wie für dich. Was du nie erträumst, will er dir dann schenken. Komm zu ihm, habe Mut, warte nicht. Ja, ich weiß genau, dass ich nun sein Kind bin und dass er mich liebt alle Zeit. Ja, ich weiß bestimmt, denn er gab sich selbst hin, dass ein Haus dort bei ihm steht bereit. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nachbarn genau, für dich. Was du nie erträumst, will er dir dann schenken. Komm zu ihm, habe Mut, warte nicht. Ja, das Lied ist eine herzliche Einladung, zu Jesus zu kommen, wenn du das noch nicht getan hast. Und wenn du das tust, dann wirst du sehen, dass die Verheißungen Gottes aus der Bibel Ja und Amen sind und dass er auch dein Fürsorger sein kann und möchte. Das zweite Lied ist etwas anders inhaltlich. Wollen wir mal reinhören. Herr, hilf mir gehen, jeden Schritt nur mit dir. Denn Herr, ich bin schwach ohne dich. Schenk mir die Kraft, die du alleine geben kannst. O Herr, lass mich spüren, du bist nah. Ich brauche dich, denn ich hab oft versagt. Ich gebe es zu, alleine schaff ich's nicht. Komm du her, leite mich mit deiner Hand. Folgen, vertrauen will ich dir, hilf du mir. Herr, hilf mir gehen durch die Nacht, durch den Tag. Und Herr, gib dein Licht auf den Weg. Hilf mir dazu, dass ich nicht eigensinnig bin. O Herr, führe mich nach deinem Plan. Ich brauche dich, denn ich hab oft versagt. Ich gebe es zu, alleine schaff ich's nicht. Komm du Herr, leite mich mit deiner Hand. Folgen, Vertrauen will ich dir, hilf du mir. Folgen, Vertrauen will ich dir, hilf du mir. Ja, hier geht es auch darum, dass wir auch als Gotteskinder nicht immer in der Vollkraft sind und alles super perfekt gut hinkriegen, sondern es passiert auch uns, dass wir ja zugeben müssen, ich habe versagt. Auch mir passiert sowas und dir vielleicht nicht, aber mir passiert sowas. Und das ist so schön, dass man dann sich ankuscheln kann an das Herz Jesu. Ja, das ist so schön. Der Predigttext für heute, den finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Markus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 30. Ich will den Text erstmal komplett einmal lesen und dann mal ein Buch runterschmeißen, auch gut. Jetzt fällt es nicht mehr weiter. Lass liegen, ist gut. Dann, danke, Bruder. Dankeschön. Okay, so. Ab Vers 30. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er, damit ist Jesus gemeint, wollte nicht, dass es jemand erfahre. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, des Menschensohn wird in der Menschenhände übergeben. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tage wieder auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte. Und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie und nachdem er es in die Arme genommen, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kindlein in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns gar nicht nachfolgt und in deinem Namen Dämonen austreibt. Und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehret es ihm nicht. Denn wer in meinem Namen ein Wunder tut, der wird mich nicht so bald schmähen können. Denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, dem wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, ein Ärgernis ist, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, ein Ärgernis ist, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Okay. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde würde, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände habest und in die Hölle fahrest, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße habest und in die Hölle geworfen werdest, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen habest und in das höllische Feuer geworfen werdest, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Da komme ich noch gleich zu. Denn ein jeglicher muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist ein gutes Ding. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz bei euch und haltet Frieden untereinander. Zu dem Wurm kommen wir noch gleich, aber wir fangen noch mal vorne an. Das war also der Text für heute, für die Predigt. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, oh, oh, das schaffe ich nicht. Weil wenn man so den Text durchgeht, das sind viele kleine Sachen, die nicht direkt immer was miteinander zu tun haben. So, wenn wir das Kapitel lesen, so die Brotspeisung der 5000, das ist ein langes Kapitel, ne? Wie viel Brote habt ihr und so weiter, ne? Und das ist ein Ding. Aber hier sind mehrere kleine Unterabteilungen oder Themen. Deswegen, wir fangen vorne an, gucken, wie weit wir kommen. Wenn es zu spät ist, winkt er mit der Uhr als Urchristen. Und dann weiß ich, dass ich irgendwo einen runden Abschluss einbauen soll. Okay? Gut, machen wir so. Ja, es fing damit an, dass sie nach Galiläa, durch Galiläa zogen und Jesus wollte nicht, dass jemand es erfahre. Der Grund ist ganz einfach, er wollte mit seinen Jüngern unter sich sein. Weil sonst würde die ganze Volksmenge denen wieder hinterherlaufen und dann hätten sie keine Ruhe. Sie brauchen ja auch mal Ruhe. Und Jesus braucht auch eine gewisse Zeit, um mit seinen Jüngern auch nochmal persönlich zu sprechen. Und das lesen wir hier, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, des Menschensohn wird in der Menschenhände übergeben. Und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tage wieder auferstehen. Dieses Thema hat Jesus vorher gar nicht so angesprochen, höchstens mal angedeutet. Aber jetzt, wo es auf den Tag der Kreuzigung zugeht, da lehrt Jesus sie, damit sie überhaupt verstehen, was da passiert. Und wenn wir dann in den Evangelien lesen, haben wir den Eindruck, die haben gar nichts verstanden. Einige sind geflohen, Johannes ist unterm Kreuz stehen geblieben und Maria und Magdalena, aber sonst, wo waren sie alle? Auch die Emmaus-Jünger sind weggelaufen. Und er lehrte sie also darüber, dass er in der Menschenhände übergeben werden muss und dass sie ihn töten werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Ja. Haben wir gehört, eben gerade im Abendmahl auch. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Ja. Geht einem auch so, haben wir gehört vorhin, Leistungsdruck in der Schule, Lehrer erzählt was, schreibt was an die Tafel, ne? Habt ihr alles verstanden? Keiner traut sich zu sagen, ich habe da noch eine Frage. Traut man sich so nicht. Ne? Man will sich ja nicht die Blöße geben, alle anderen haben es kapiert, nur ich nicht. Ja, und wenn sie alle schweigen, vielleicht ist es umgedreht. Es hat keiner kapiert und keiner traut sich zu fragen. Und hier war das wahrscheinlich auch so. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Dann gehen sie weiter und er kam nach Kapernaum. Und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Ja? Die gehen da durch Galiläa Richtung Kapernaum und tuscheln so ein bisschen. Jesus geht voran, die Jünger hinterher. So kann man sich das vorstellen. Jetzt sind sie angekommen und jetzt sagt er, was habt ihr denn da geredet? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Wenn wir so auf diesen Text gucken, sagen wir, ach, so wie diese Jünger bin ich bestimmt nicht. Ist das wirklich so? Wollen wir nicht auch etwas zu sagen haben? Etwas Mitspracherecht in der Gemeinde oder an der Schule? Da gibt es dann so einen Elternabend, da haben die Eltern dann Mitspracherecht. In welchem Rahmen auch immer. Oder auf der Arbeit will man auch ein Mitspracherecht haben, wie ein Projekt läuft oder wie bestimmte Arbeitsprozesse abzuarbeiten sind und so weiter. Ja, wir wollen auch die Ersten sein. Ich glaube schon. Das ist in unserer Natur. Auch wenn wir gelernt haben, es ist schlecht, egoistisch zu sein. Das haben wir gelernt und darum haben wir auch gelernt, uns so zu verhalten. Na, möglichst nicht egoistisch zu sein. Aber wir wollen gerne der Erste sein. Und das haben die Jünger verhandelt. Wer der Größte sei. Und Jesus erkannte das, auch wenn sie sich nicht trauten, ihm das zu sagen, denn sie schwiegen ja. Er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und das ist etwas, wenn wir das hören, das möchten wir nicht so gerne. Weil der Letzte zu sein, boah. Meine älteste Schwester, die hat jahrelang in England gelebt, weil ihr Ehemann, der war englischer Soldat. Und der war zuerst hier in Hildesheim stationiert. Und dann haben sie sein Regiment nach Bulford Camp, das ist zwischen Salisbury und London, verlegt. Und dann war ich da zu Besuch. Und dann sind wir von Bulford Camp nach Salisbury gefahren, um mal eine große Stadt in England zu sehen. Und da ist das so in England, wenn der Bus anhält, da stehen die Engländer einer nach dem anderen. Nicht so wie hier in Deutschland, Bus hält an, Türen auf und rums, alle rein. Nein, sondern die stehen da ganz gentlemanlike, einer nach dem anderen. Und wenn du der Letzte bist, der dazukommt, dann stellst du dich auch als Letzter an und drängelst dich nicht vor. Das ist dort so. Ja. Aber das ist nicht unsere Natur. Niemand will der Letzte sein. Oder beim Essen verteilen. Da gibt es leckere Sachen auf dem großen Teller für alle. Aber niemand will der Letzte sein, weil es kann sein, dass er sein Lieblingsstück dann nicht mal aus dem Teller findet. Und will ich nicht der Letzte sein, ich will der Erste sein. Da kann ich mir eben das, was ich gerne mag, mir rausnehmen. Einige schmunzeln, also ich habe den Eindruck, das stimmt auch irgendwie. Ne? Wir wollen gerne die Ersten sein, auch bei sowas, beim Essensverteilen. Ja. Und es gibt viele andere Stellen, wo wir der Erste sein wollen. Wenn der Chef sagt, in unserer Abteilung, der Abteilungsleiter geht, der geht in eine andere woanders hin. Und alle, die unter diesem Abteilungsleiter gearbeitet haben, jeder denkt, hoffentlich werde ich jetzt Abteilungsleiter, hoffentlich werde ich jetzt der Erste. Das ist unsere egoistische Natur. Ja. Und Jesus sagt jetzt aber, wer von euch der Erste sein will, der sei der Letzte und aller Diener. Und aller Diener zu sein, das tut uns so schwer. Es ist echt schwer. Ich habe neulich eine Serie gesehen, da geht es darum, dass so auf der Feuerwache kommt ein neuer Feuerwehrmann, der gerade von der Feuerwehrschule sein Diplom gekriegt hat, kommt dahin und wird auch empfangen. Und dann kommen die Sirenen, jetzt müssen sie alle los und der Chef von der Feuerwache sagt, du bleibst hier. Du räumst jetzt erstmal den Essenstisch ab, putzt die Toiletten und die Halle muss auch sauber sein, wenn wir zurückkommen. Und bums, da war dieser Feuerwehrmann, der gerade frisch von der Akademie mit seinem Diplom da angefangen hat, war er auf einmal der Diener aller. Und das war nicht angenehm. Das war nicht angenehm. Stell dir vor, du machst deine Berufsausbildung fertig, kommst an deinen neuen Arbeitsplatz und auf einmal musst du den Job eines Praktikanten machen. Bist der Letzte oder die Letzte. Aber Jesus sagt, Wer der Erste sein will, der sei der Letzte und euer aller Diener. Und diese Herzensgesinnung, dass wir unser aller Diener sind, die fehlt uns. Und weil sie uns fehlt, sagt Jesus, so soll es aber sein. So soll es sein. Und Jesus hat uns das sogar vorgemacht. Er ist unser aller Diener. Er hat nämlich den Müll meiner Sünde hat er weggenommen am Kreuz. Den Müll meiner Sünde. Und wenn wir nachfolgen als Jesus, wenn wir nach Jesus Christus nachfolgen, wir können uns nicht jetzt kreuzigen lassen für die Sünden anderer. Das nicht. Aber wir können wenigstens den Menschen sagen, Jesus vergibt dir deine Sünde. Er hat sie dir schon am Kreuz vergeben. Und wenn du das heute glaubst und dein Leben Jesus übergibst, dann bist auch du gerettet. Das können wir. Wir können zwar nicht uns kreuzigen lassen wie Jesus, das brauchen wir auch nicht, Lob und Dank, aber wir können den Menschen das Evangelium sagen. Was wir auch vorhin im Abendmahl gehört haben. Wir schaffen die Leistung nicht, die Gott von uns fordert, durch das Gesetz. Und Christian hat das so toll gesagt. Hast du gesagt, unmenschlich, ne? Die Forderung Gottes durch das Gesetz ist unmenschlich, irgendwie so. Ja, wisst ihr, warum es unmenschlich ist? Weil es göttlich ist. Der Maßstab Gottes ist göttlich. Und wir werden diesem göttlichen Maßstab nicht gerecht. Aber Gott will uns trotzdem retten. Was macht er? Er sendet seinen Sohn inmitten der Zeit, Jesus Christus. Und er lässt sich kreuzigen für unsere Sünde. Und den Müll meiner Sünde, vielleicht auch deiner Sünde, hat er weggetan am Kreuz von Golgatha. Und wenn du das glaubst, bist du gerettet. So einfach. Du musst nicht selber was tun. Du musst nicht viel Geld in irgendeine Kirche spenden oder in irgendeine karitative Einrichtung. Du musst nur eins tun. Hier in deinem Herzen, hier in meinem Herzen, da sitze ich als König und ich regiere über mein Leben. Und was ich tun muss, ist, dass ich von diesem Thron in meinem Herzen runtergehe und sage, hey Jesus, komm du in mein Herz. Setz du dich auf den Thron meines Lebens. Regiere du jetzt mein Leben. Das ist alles. So einfach ist das. Und dann nimmt Jesus ein Kind und stellt es mitten unter sie. Und nachdem er das Kind auf die Arme genommen hat, spricht er, wer solch ein Kindlein in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ja. Ein Kindlein. Wahrscheinlich war es ein Vorschulkind, weil im griechischen Text das Wort für Kind an der Stelle ist Halbkind. Halbkind heißt also die jüngeren Kinder. Das heißt Baby bis Vorschulalter ungefähr. Wobei die Bibel Vorschulalter so nicht kennt, wie wir es heute kennen. Und so ein Kind nimmt er auf den Arm, stellt es vor sie, sagt, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, nimmt und nicht nur mich, sondern den, der mich gesandt hat. Wisst ihr, wenn bei mir zu Hause, wenn die Glocke läutet, weil jemand draußen steht, da kommen Gotteskinder mich zu besuchen, sage ich, oh, hoher Besuch. Ja, hoher Besuch, das sind Gotteskinder, die da kommen. Ne? Und wer so ein Gotteskindlein aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Schon mal drüber nachgedacht? Und jetzt kommt etwas, wo ich innerlich eigentlich im Kopf schüttel. Jetzt hat Jesus ihnen das so ein bisschen verklickert, was er ihnen sagen will. Dann kommt Johannes und sagt und antwortet. Nee, hier steht nicht, er spricht ein neues Thema an, sondern er spricht und antwortet ihm. Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt und in deinem Namen Dämonen auftreibt. Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Boah, Themawechsel. Brutal, einfach reingeschnitten. Und ich frage mich, warum Johannes das gemacht hat. Ich meine, ist klar, In den Kapiteln vorher, in Kapitel 6 oder so, hatten wir gelesen, hat Jesus die Jünger ausgesandt und dann haben sie das gemacht, was sie tun sollten, kamen zurück und haben ihm alles berichtet. Und jetzt kommt Johannes auf einmal: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. Ich hätte ja verstanden, wenn er gesagt hätte: Meister, wir sahen einen, der dir nicht nachfolgt. Aber der uns nicht nachfolgt. Ja. Und in deinem Namen Dämonen austreibt und wir wehrten es ihm. Die hätten zugucken sollen und wenn es funktioniert, dann sagen sollen: Halleluja. Aber stattdessen wehrten sie es ihm. Und der Jesus sagt ihnen: Wehret es ihm nicht. Denn wer in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich nicht so bald schmähen können. Also wer im Namen Jesu handelt, ich meine nicht so pro forma. Es gibt viele, ich habe das mal vor Jahren erlebt, da sollte ich einen Bruder nach dem Gottesdienst nach Hause fahren und da hat der Türgriff so geklemmt und da hat er gesagt: in Jesu Namen. Und dann hat er dann abgerissen. Oh, sage ich, was man in Jesu Namen so alles machen kann, haben wir beide gelacht. Aber dass wir die Formulierung machen, ich mache das jetzt in Jesu Namen und so, das ist es nicht. Sondern wenn es in Übereinstimmung mit ihm ist, dann ist es in Jesu Namen getan. Auf Englisch würde man sagen, according to the scriptures, also in harmonischer Übereinstimmung, ja, das ist in Jesu Namen gehandelt. Und nicht einfach, dass ich das ja, wie so eine Zauberformel sage, in Jesu Namen und dann, oh. Nein, nein. Und Und dann sagt Jesus weiter: Denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Das müssen wir auch sehen. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Manchmal etwas doller, manchmal weniger doll, aber grundsätzlich. Ja. Und dann geht Jesus weiter: Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil er Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, dem wird sein Lohn nicht ausbleiben. Sogar so eine, wie soll ich sagen, kleine, harmlose Geste, dass man jemanden sagt: Willst du ein Glas Wasser? Ja, ich gebe es dir in Jesu Namen. Sogar diese Geste wird belohnt, wenn sie im Glauben, in Jesu Namen, haben wir gerade gesagt, according to the scripture, in einem Übereinstimmung mit der Liebe Gottes und der Wahrheit Gottes, zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört. Wahrlich, ich sage euch, dem wird sein Lohn nicht ausbleiben. Jetzt geht aber weiter. Wer aber einem dieser Kleinen, und bei dieser Kleinen nimmt er jetzt nicht dasselbe Wort wie vorhin, Kindlein, sondern Kleinen, das können schon größere Kinder sein, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals zu legen und ihn ins Meer zu werfen. Das habe ich sehr oft in der Fußgängerzone den Zeugen Jehovas gesagt. In Hildesheim, dem Ältesten der Zeugen Jehovas, und in Peine auch. Da haben wir missioniert. Da meinte er, müsste Zeugen Jehova-Lehre kommen. Sage ich: Was wollen Sie eigentlich? Schnappen Sie sich Mühlstein, binden sich um den Hals, schmeißen sich in den See und dann ist gut. Guckt er mich an. Wieso das denn? Sag ich, hat Jesus gesagt, bevor Sie mit irgendeinen Sachen kommen und uns ein Ärgernis sind, uns Gotteskindern, ist es besser, sich einen Mühlstein um den Hals zu werfen und ins Wasser zu gehen, ins tiefe Meer. Und hier spricht Jesus von einer, natürlich soll der sich nicht ins Meer werfen. Aber es geht darum, dass er kein Ärgernis sein soll. Ja? Wir müssen aufpassen. Ne? Viele Sachen, die Jesus sagt, sind nicht immer 1:1 übersetzbar. Da kommen wir gleich zu. Sondern muss auch richtig verstanden werden, wie es gemeint ist. Und dann sagt Jesus weiter: Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde ist, so hau sie ab. Jesus erklärt weiter: Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände habest und in die Hölle fahrest. Wenn ich mit meiner rechten Hand oder meiner linken Hand irgendeine Sünde tue, Soll ich jetzt wirklich eine Axt nehmen und die abschlagen? Ist das das, was der Herr will? Ich glaube nicht. Habt ihr schon mal die Stelle gelesen, wo es heißt, haltet euch der Sünde für gestorben? Habt ihr bestimmt schon mal gelesen, ne? Und wenn ich mich der Sünde für gestorben halte, also auch meine Hand, dann kann ich damit nicht mehr sündigen. Ganz einfach. Ja? Und wenn wir jetzt das so verstehen aus der Schrift, aus dem Gesamtzusammenhang, nicht nur einfach blind rausgerissen, dann kriegen wir ein ganz anderes Bild. Und dennoch ist die Warnung vor der Sünde. Denn er sagt, es ist besser für dich, mit nur einer Hand ins ewige Leben zu gehen, als mit zwei Händen in die ewige Hölle. Etwas, was manche Leute immer wieder anmeckern, sogar Geschwister aus anderen Gemeinden, ist, wenn wir auf der Straße gehen, dass wir ganz klar und deutlich von der Hölle predigen. Warum tun wir das? Weil wir den Leuten Angst machen wollen? Nein. Aber Jesus hat das so getan. Und wenn wir echte Nachfolger Jesu sind, dann predigen wir die ganze Wahrheit. Auch die Wahrheit, wenn ein Mensch unerrettet in der Ewigkeit geht, dann geht er in die ewige Hölle. Und wir warnen sie. Vor allem, es ist so schade. Jesus hat alles gemacht, damit jeder Mensch gerettet werden kann. Und die entscheiden sich trotzdem für den Finsternisweg. Ist das nicht schade? Darum lasst uns den Menschen das sagen, das Evangelium, das ganze Evangelium. Auch wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, wenn ein Mensch seine Hand nicht für tot hält, um nicht zu sündigen, wenn ein Mensch sich entscheidet, doch der Sünde zu dienen und nicht Gott zu dienen, dann geht er verloren. Das müssen wir ganz klar sagen. Wenn nicht, dann mache ich mich schuldig. In Hesekiel sagt Gott, wenn ich zu dir sage, geh hin zu dem Sünder und warne ihn, wenn er nicht Buße tut und umkehrt, dann wird er sterben, aber ich werde sein Blut von deiner Hand fordern. Ja. Und deswegen, wir können nicht schweigen von dem, was Jesus getan hat, weil Jesus hat eine so wunderbare Errettung getan. Aber wenn die Menschen nicht hören wollen, müssen wir ihnen auch die Wahrheit sagen, sie sind dann verloren in der ewigen Hölle. Und der Jesus sagt hier von der Hölle, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ihr Wurm, hast du gerade gefragt, Freund. Ich habe viel darüber nachgedacht, was kann Jesus mit diesem Wurm meinen? Sind da so irgendwelche Würmer, Regenwürmer, die da rumkriechen oder was ist da gemeint? Wo der Wurm nicht stirbt. Kennen wir den Begriff Ohrwurm? Ohrwurm, das ist, wenn man so eine Melodie hat und die geht dann immer im Kreis dumm, die 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 dumm. Und man will die raushaben auf dem Kopf, aber immer dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Man hat irgendwo morgens im Radio oder von der Lobpreis-CD oder irgendwas hat man gehört und dann den ganzen Tag dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wo der Wurm nicht stirbt. Die Menschen, die in der Hölle sind, die werden sich immer daran erinnern, ich hätte mich bekehren können. Da waren Leute auf der Straße, die haben das Evangelium verkündigt. Da war ein Arbeitskollege, der hat mir gesagt, du musst dich bekehren, sonst gehst du verloren. Da war eine Studentin einer Universität, die hat mir gesagt, Herr Professor, wenn Sie sich nicht bekehren, Sie sind ja ein kluger Professor, aber wenn Sie sich nicht bekehren, dann gehen Sie verloren. In das ewige Feuer. Und das ewige Feuer, ich weiß, dass wir das oft etwas lieblich formulieren in dem Wahrsagen, sagen, getrennt sein vor Gott. Das stimmt auch. Ist richtig. Aber wenn wir gucken, was Jesus uns vor Augen führt, wenn er von Lazarus spricht, der in Abrahams Schoß aufwacht, nachdem er auf der Erde gestorben ist, und von diesem einen reichen Mann, der in der Hölle aufwacht, und zwischen der Hölle und dem Himmel, Abrahams Schoß, ist eine tiefe Kluft, die nicht überwindbar ist. Aber der Mann, dieser reiche Mann, der gestorben ist, sagt, ich leide Pein in dieser Flamme. Schicke doch Lazarus, dass er nur seinen Finger mit einem Tropfen Wasser und mir auf die Zunge lege und meine Pein etwas lindere. Wenn Jesus mit einem solchen Bild redet, welche Pein die ewige Hölle ist, dann ist das für mich schon ganz schön oho. Und ob man das jetzt wortwörtlich sieht, dass die Hölle genauso aussieht, oder ob es nur eine Metapher ist, wie negativ die Hölle ist, es ist schlimm. Egal wie. Ja? Diese Diskussion, ja, man muss es mehr so sehen oder so, hilft nichts. Es ist einfach schlimm. Ja? Und nicht umsonst heißt es, wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und ermahne ihn. Und wenn er sich sagen lässt und Buße tut, dann hast du ihn aus dem Feuer gerissen. Ja, und deswegen, ihr Lieben, lasst uns das nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Auch wenn wir jetzt samstags zum Beispiel auf die Straße gehen. Ich weiß, es können nicht alle von euch mitkommen. Aber bitte denkt doch wenigstens im Gebet, dass der Herr uns eine geöffnete Tür schenkt, den Menschen das Evangelium so zu sagen, dass sie es annehmen. Ja. Es geht nicht darum, dass wir da gut dastehen und wir sind die, die Recht haben. Darum geht es gar nicht. Völlig wurscht. Sondern, dass die Menschen sich retten lassen. Und dann geht er weiter. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde ist, so hau ihn ab. Dann meinst du, dass Jesus will, dass die ganzen Leute rumhumpeln? Wenn wir lesen im Römerbrief, alle haben gesündigt. Da ist keiner, der Gutes tut. Alle mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Meinst du, er will jetzt, dass wir alle unseren Bein abhacken und dann rum? Nur weil meine Beine mich vielleicht ins Hurenhaus gebracht haben? Nein, sondern Gott will lieber, dass wir Buße tun, dass wir uns der Sünde für gestorben halten. Und wenn wir uns der Sünde für gestorben halten, dann geht es nicht mehr ab ins Hurenhaus, sondern geht es ab ins Haus Gottes. Dann gibt es dorthin, wo der Gottesdienst ist. Dann geht es nicht mehr dahin, wo die Spötter sitzen, Psalm 1, sondern da geht es dahin, wo Gottes Kinder sind und sich versammeln und sich über Gottes Wort freuen. Das ist der Unterschied. Und nicht nur, dass sie sich über Gottes Wort freuen, sondern auch wissen, Jesus kommt bald. Er kommt bald. Aber das mit dem Wurm ist jetzt klar, ne? Das ist so, ich kann das nicht vergessen. Ticker, ticker, ticker. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen habest und in das höllische Feuer geworfen werdest. Und Jesus sagt es alle drei Male, bei allen drei Beispielen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das Gerichtsfeuer. Wenn Jesus das dreimal wiederholt, dann hat das eine wichtige Bedeutung. Dann ist das nicht so, dass wir einfach sagen können, ach, naja, das steht zwar in der Bibel, aber es ist nicht so wild. Ja. Ach, das ist ernst. Ja. Als ich letztes Jahr mit der Lungenembolie im Krankenhaus war, da war ich glückselig. Ich habe gedacht, jetzt bin ich bald beim Herrn, Halleluja. Ne? Aber der Herr hat mich nochmal überleben lassen, sodass ich dem Herrn weiter diene. Ist Gottes Sache. Aber ich hatte keine Angst. Die Ärztin, die hatte Angst. Die ist da um mich herum getänzelt. Sie dürfen nicht aufstehen. Was weiß ich alles. Dann hatten die mich von der Notaufnahme in so einem Heulbett auf Intensivstation gebracht. Dann wollten die mich da rüberheben. Sage ich, wie wollen Sie mich denn rüberheben? Ich wiege 150 Kilo. Lassen Sie mich das mal machen. Meine Beine sind es gewohnt, mein Gewicht zu tragen. Ich stelle mich auf die Beine, drehe meinen Hintern von dem Bett auf das, dann bin ich drin. Und die Ärzte zittert. Sag ich, bleiben Sie ruhig, ich mache das. Wenn ich umkippe, können Sie mich noch immer auflesen. Aber 150 Kilo darüber wuppen, das schaffen Sie nicht. Da habe ich mich rübergesetzt, ins Bett gelegt, dann haben die mir die Schläuche angeschlossen und alles, was so auf der Intensivstation. Ja. Warum habe ich keine Angst? Bin ich suizidgefährdet? Nein. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, wenn ich von der Erde gehe, dann bin ich bei dem Herrn. Dann bin ich bei dem Herrn alle Zeit. Bin ich erst bei dem Herrn, wenn ich hier sterbe? Habe ich erst ewiges Leben, wenn ich hier gestorben bin? Nein. An dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, habe ich ewiges Leben empfangen. Und auch wenn ich noch auf der Erde lebe, Gott hat seinen Heiligen Geist als Unterpfand gegeben, dass ich ewiges Leben habe. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, also auch meinem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn du dieses Zeugnis noch nicht hast, dann ist es vielleicht Zeit, dich zu entscheiden, von deinem Herzensthron runterzukommen und Jesus einzuladen. Herr Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Etwas anderes ist, wenn man schon Gottes Kind ist und man ist ins Stolpern gekommen und hat eine Sünde begangen. Dann hat man ein schlechtes Gewissen und dieses Zeugnis, das der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, ich bin ein Gotteskind, kann dann etwas abgeschwächt sein. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt verloren sind. Das heißt nur, dass wir, wenn wir gesündigt haben, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir gesündigt haben, bekennen wir unsere Sünde und Gott reinigt uns und wir sind dann gerettet. Wir sind dann nicht nur gerettet, wir sind sowieso gerettet, sondern wir sind dann gereinigt, haben ein gutes Gewissen und können wieder in harmonischer Gemeinschaft mit Gott leben. Ich kann dann in harmonischer Gemeinschaft mit Gott leben. Was ich damit sagen will, ist, ich lebe nicht erst dann, wenn ich gestorben bin mit Jesus. Na, schon hier auf dieser Erde lebe ich mit Jesus. Ein Bruder, den ich kenne, der Seelsorger ist oder war, ist schon heimgegangen. Wenn bei ihm das Telefon geklingelt hat, dann hat er gesagt, Herr Jesus, in deinem Namen. Aber nicht so wie so eine Zauberformel, sondern weil es seine Herzenshaltung war. Und dann haben die Leute angerufen mit ihren Sorgen und dann haben sie Seelsorger am Telefon gehabt. Ja. Jesus ist immer da. Wenn wir jetzt als Gemeinde nachher auseinandergehen, ja, meinst du, Jesus hockt hier unsichtbar in dem Raum und wir gehen alle weg von ihm, oder wie? Jesus ist immer da. Und wenn du nach Hause gehst, zu dir, dann ist er immer noch da. Und wenn du im Auto nach Hause fährst, ist er auch im Auto bei dir. Nicht erst dann, wenn ich gestorben bin und dann sehe ich Jesus, ja, dann kann ich ihn erst richtig sehen, wie er ist. Das stimmt. Aber er ist jetzt schon da. Ja. Denn ein jeglicher muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist ein gutes Ding. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es dann noch würzen? Habt Salz bei euch und haltet Frieden untereinander. Ja. Ich will jetzt abrunden und ein Opfer muss mit Salz gesalzen werden, mit Feuer gesalzen werden sogar. Und wir müssen auch mit Feuer gesalzen werden und wir werden auch mit Feuer gesalzen. Es gibt verschiedene Arten des Feuers. Es gibt das Gerichtsfeuer, das wissen wir. Es gibt aber auch, wie wir hier lesen, das Feuer des Gesalzenwerdens, Feuer der Anfechtung. Es gibt verschiedene Feuer. Feuer der Bewährung. Gott will, dass du und ich, dass wir bewährt werden in seinem Wort, durch sein Feuer. Das heißt, alles, was nicht gut ist, das soll von uns ab. Und alles, was gut ist, was von Gott ist, das soll bleiben. Ja. Das Salz ist ein gutes Ding. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit will man es dann noch würzen? Habt Salz bei euch und haltet Frieden untereinander. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich weiß, es war eine Predigt, die durch mehrere kleine Unterthemen ging. Ein jeder prüfe alles und das Gute für dich behalte, nimm es mit, kau es nochmal durch, lies es nochmal durch in der Bibel, denk nochmal drüber nach. Als ich mich habe taufen lassen, die Predigt ist jetzt vorbei, das ist nur nochmal ein Nachwort, da habe ich mich in den Tod Jesu getauft. Und wenn wir das verstehen, dass wir in den Tod Jesu getauft sind, der Sünde gestorben sind, dann verstehen wir, ich muss nicht meine Hand abhacken, sondern ich als ganzer Mensch gehe in den Tod Jesu in der Taufe. Wenn wir das verstehen, dann ist das viel wert. Ich wünsche euch Gottes Segen.